Einen wunderschönen guten Morgen, schön seid ihr da. Ich habe mich heute ja in Schale geworfen, wie den einem oder anderen schon aufgefallen ist, weil ja heute der letzte Gottesdienst ist, wo ich explizit nur für euch da bin, für den klassischen Gottesdienst. Wir haben noch den Unti-Abschluss-Gottesdienst, da wird er irgendwie live übertragen, weiß nicht genau dann wo und wie und so, muss dann noch eine Joshi. Aber heute ist der letzte Gottesdienst, wo ich dann hier vorne stehen darf, als Jugendpastor mit Schwerpunkt Kinderarbeit und für den klassischen Gottesdienst predigen darf. Deswegen habe ich mich für euch in Schale geworfen, damit es, genau. Yes. ich weiß nicht, wer von euch in dem Hauskreis ist und in diesem Hauskreis oder in der Kleingruppe in der letzten Woche dieses Bible Discovery gemacht hat und diesen Bibeltext, den wir heute zusammen anschauen, schon durchgenommen hat. Wer hat denn den schon angeschaut gemeinsam im Hauskreis? Ah ja, doch, barely, hä? Und zwar, die, wo das gemacht haben, die haben gemerkt, dass in diesem Bibeltext, da gibt es eine ungünstige Begegnung oder man könnte auch sagen, eine schlechte Begegnung. Weil die, wo gerufen wird, will sich verstecken vor dem, der sie ruft. Und warum das so ist und wieso das so ist, das möchten wir uns gemeinsam anschauen. Und wer seine Bibel dabei hat, darf die ganz gerne aufschlagen. In Markus 5. Und da möchten wir gemeinsam einfach diesen ganzen Bibeltext vorlesen. Markus 5, die Verse 21 bis 34. Markus 5, 21 bis 34. Da heißt es so, und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge, namens Jairus, und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er, also Jesus, der ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. Also da war Chaos, kann man auch auf Deutsch sagen. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst doch, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Wenn ich nur sein Gewand anrühren könnte. Beim Durchlesen habe ich mich gefragt, warum um alles in der Welt will die unbedingt das Gewand von Jesus berühren? Warum nicht seine Haare? Warum nicht seine Nase? Warum nicht seine Hand? Warum nicht seine Schuhe? Warum nicht seine Hose? Warum nicht sein Öl-Läpplein? Warum will sie unbedingt dieses Gewand anrühren? Um das zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen mit der jüdischen Kultur auseinandersetzen. Weil das, was die Frau mit Gewand meinen, was auch hier im Bibeltext steht, dieses griechische Wort für Gewand, heißt imation. Und wenn man das so durchliest, dann in allen Bibeltexten, wo das im Neuen Testament vorkommt, dieses Wort imation, da merkt man, es ist einfach Kleidung. Einfach Alltagskleidung. Nichts Besonderes, einfach Alltagskleidung. Also wenn man jetzt heutzutage sagen würde, was hast du für Kleidung an, dann sagst du, ich bin halt normal halt, Jeans und T-Shirt oder wenn du auf der Bank schaffst, was hast du heute an? Halt einen Anzug und eine Krawatte und wenn, was hast du heute an im Krankenhaus? Halt mal ein weißes Leiblein und so. Also und sonst, wenn jetzt heute Morgen, oder, hat der eine oder andere seine Winterjacke wieder ausgepackt. Warum? Ist halt Alltag, also es schneit halt mal wieder und deswegen imation, nichts Besonderes. Die Frau geht zu Jesus und Jesus hat ein imation an, was ganz Normales für die damalige Zeit. Was war jetzt aber ganz normal für die damalige Zeit? Die Frau geht zu Jesus und berührt höchstwahrscheinlich und ganz wahrscheinlich den Gebetsschal von Jesus. Ich habe mal einen mitgebracht, die Regina Bleuler hat mir den besorgt von Kollegen. Ich habe sowas nicht zu Hause. Ein Gebetsschal, du musst ihn so umlegen, so. Oder manchmal so, ich trage ihn jetzt mal so. Und diesen Gebetsschal, das war ganz normales Imation, ganz normale Alltagskleidung für einen gläubigen jüdischen Mann. Jesus war ein Rabbi, ein Jude, hat alle Gesetze aus dem Alten Testament befolgt. So war es logisch und ganz normal und nichts Besonderes, dass der Jesus mit diesem Gebetsschal durch die Gegend gelaufen ist. Jesus läuft also mit diesem Gebetsschal durch die Gegend, weil er ein guter Jude ist, in seiner Alltagskleidung. Und dann ist es so, dass diese Alltagskleidung, dieser Gebetsschal, der hat Quasten und der hat Enden. Und diese Quasten hier unten, die kommen zum ersten Mal vor im 4. Mose. Im 4. Mose 15, Vers 38 heißt es folgendes, da lässt Gott zu dem Volk Israel sprechen durch Mose. Da sagt er, rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, dass sie und ihre Nachkommen sich Quasten machen an den Zipfeln ihrer Kleider und blaue Schnüre an die Quasten der Zipfel. Die hat es jetzt hier bei diesem Gebetsschal nicht, aber bei dem anderen unten hat es den. Aber ich finde den irgendwie schöner. Und dazu sollen diese Quasten dienen. Warum sollen die das machen? Hat einen Sinn. Da sagt Gott, so oft ihr sie anseht, sollt ihr an alle Gebote des Herrn denken und sie tun, damit ihr euch nicht von eurem Herzen noch von euren Augen verführen lasst und abgöttisch werdet, sondern ihr sollt an alle meine Gebote denken und sie tun, dass ihr heilig seid eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei, ich der Herr, euer Gott. Das Ende von so einem Gebetsschal hieß auf Hebräisch Kanaf. Und diese Spitze, die heißt Zizit. Und an dieser Zizit gab es diese fünf Knoten. Diese fünf Knoten sollen erinnern an die ersten fünf Bücher Mose. Und wenn man dann also unterwegs ist in seinem Alltag und man kommt in eine Situation rein, wo man nicht genau weiß, was man machen soll, dann sollte man sich daran erinnern an die Gebote, an die das, was Gott aufgeschrieben hat. Wie soll das Leben funktionieren? Was soll man machen? Wie soll es funktionieren? Steht ja alles drin. Ich habe es euch ja gesagt. Erinnert euch daran. Kanaf, dieses Wort hier, dieses Ende, bedeutet auf Hebräisch auch Flügel. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, warum das Flügel auch heißt. Oder kann man das irgendwie sehen, warum das auch Flügel heißt? Diese Enden. Und dieses Wort Flügel, dieses Kanaf, das wurde später zu einem ganz besonderen Vers. Und zwar steht in Malachi 3, Vers 20 folgendes. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Kanaf, unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Unter den Flügeln Gottes zu sein, ist so ein Ausdruck von Sicherheit, von Geborgenheit, von Heilsein, von Daheimsein, von Dasein. Und aufgrund von diesem messianischen Vers in Malachi 3, Vers 20 entstand die Legende, dass wenn der Messias kommen würde, in seinen Kanaf, an seinen Flügeln, heilende Kraft ausgehen würde. Die Juden haben geglaubt, wenn der Messias kommt und der Messias hat dann nachher sein Gebetsschal an, dass in seinen Kanaf, unter seinen Flügeln, heilende Kraft ausgehen würde, dass wenn man sie berührt, man heil wird. Das ist also diese große Menschenmenge. Und die laufen miteinander von der Synagoge oder vom See zum Haus vom Jairus und da ist Geschubse und da ist Gedränge und da ist Gestoße und vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr im Markt wart in Istanbul oder irgendwo in einem mittelöstlichen Raum, wo so eine riesige Volksmenge auf einmal ist und da ist irgendwie laut und Geschrei und Jesus in der Mitte und Stoßerei und das ist diese eine Frau. Seit 12 Jahren hat sie ihre Tage. Und diese Frau kommt, schlängelt sich durch, höchstwahrscheinlich irgendwie halb versteckt. Und was macht sie? Sie kommt zu Jesus und berührt seine Kanaf. Und in dem Augenblick, wo sie die Kanne von Jesus berührt, merkt sie in ihrem Körper, dass sie heil wird. Warum berührt diese Frau nicht das Ohrläppchen? Weil die Frau glaubt an Maleachi. Die Frau glaubt, dass Jesus der Messias ist. Die Frau glaubt daran an das Wort aus dem Alten Testament. Und deswegen berührt sie die Kanne. Jesus hält alles an und sagt, hey, von mir ging heilende Kraft aus. Wer hat mich berührt? Und die Jünger fragen irgendwie so witzig so, hey Jesus, ich meine, sorry, hier sind 100.000 Leute, also was ist das für eine Frage, wer hat mich berührt? Die ganze Zeit berühren dich irgendwelche Leute. Was ist das für eine Frage? Jesus sagt, nein, es hat mich jemand anders berührt. Jemand in dieser Volksmenge glaubt an das Wort Gottes und jemand in dieser Volksmenge glaubt, ich bin der Messias. Wer ist das? Und dann kommt es zu dieser Begegnung von Jesus und dieser Frau, die schon geheilt war, die zitternd dann vor ihm steht. Warum ist Jesus diese Frau so wichtig? Weil er merkt, hier ist eine Frau, die glaubt an mich. Hier ist jemand, die glaubt an mich. Wer glaubst du, wer Jesus ist? Das ist die entscheidende Frage hier. Wer glaubst du, wer Jesus ist? So viele Leute waren um Jesus herum und ich denke, da war der eine oder andere mit seinen ganz normalen Alltagsproblemen dabei. Der eine hatte Husten, der andere hatte Durchfall, der andere hatte gerade Probleme mit seinen pubertierenden Teenies, die andere hatte gerade Probleme mit ihren Enkeln, die gerade pubertieren, die dritte hatte Probleme mit der Frau, weil die sich schon wieder neue Schuhe kaufen will und der vierte hatte Probleme gerade auf der Arbeit, weil sein Chef so doof ist und in dieser großen Menge waren sicherlich alle Alltagsprobleme drin. Das Entscheidende war aber die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Die Jünger sagen, das ist Jesus, dich berühren die ganze Zeit irgendwelche Leute. Die Frage ist aber, wer ist Jesus für dich? Wie würdest du diese, wie du diese Frage beantwortest, entscheidet am Ende alles. Wer glaubst du, wer Jesus ist? Und dann noch ein zweiter, ich meine, die Frau hätte auch zu Hause bleiben können. Sie hätte jetzt zu Hause bleiben können in dem Wissen, dass Jesus der Messias ist und sie hat gehört, dass er kommt und sie glaubt dran, hätte ihr aber nichts gebracht. Schaut mal, nur zu glauben, dass Gott etwas machen kann, ist manchmal nur die Hälfte von der Miete. Nur zu glauben zum Beispiel, dass Jesus Gebete erhört, das ist schon mal der erste Schritt, aber ich muss auch noch beten. Weil wenn ich nicht bete, gibt's keine Antwort. Nur zu glauben, dass Gott meine Sorgen und meine Ängste mir nehmen kann, sie auf sich nehmen kann, weil er sich versprochen, weil er es versprochen hat, aber ihn das nicht bitten, wäre wie die Frau zu Hause geblieben wäre. Hätte ihr nichts gebracht. Aber sie hat Jesus gesucht, sie hat Jesus gefunden, hat sich durchgekämpft und hat ihn schließlich berührt. Sie wollte in der Nähe von diesem Jesus sein. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Jesus nahe zu sein, ist doch unser Glück. Was ich spannend finde, ist, dass Jesus ging es in erster Linie nicht um die körperliche Heilung von dieser Frau. Wir merken das daran, was Jesus als erstes zu ihr sagt, als sie zitternd vor ihm steht. Er sagt zu ihr, geh im Frieden, meine Tochter. Frieden ist ja bei uns oft das Gegenteil von Streit oder von Krieg. Für uns ist Frieden einfach der Zustand, die Abwesenheit von Konflikten. Jesus aber als guter Rabbiner, als guter jüdischer Mann, der sagt nicht Frieden zu ihr, er sagt Shalom zu ihr. Und Shalom im jüdischen Kontext ist viel mehr wie nur, du hast keinen Streit mit deiner Ehefrau, du hast keinen Streit mit deinem Pastor, du hast keinen Streit mit deinen Kindern. Shalom bedeutet, dass der Frieden Gottes in seiner Ganzheit über den Menschen kommen soll. Und Frieden Gottes bedeutet so viel, dass es darum geht, dass wir ganzheitlich heil werden. Nicht nur an unserem Körper, sondern auch vor allem am Geist und Seele. Dass wir seelisch gesund werden. Es geht Jesus in erster Linie darum, dass die Frau in ihrer Ganzheit, in ihrer Vollständigkeit wieder gesegnet wird. Dass sie in diesem Shalom von Gott, in dieser Gegenwart der Güte Gottes unterwegs sein kann. Was ich auch noch spannend finde an dem Text und was wir daraus lernen können, auf unser Leben übertragen können, meiner Meinung nach, ist Folgendes. In 3. Mose 15, Vers 19 steht, wenn eine Frau Ausfluss hat, und zwar den Blutfluss ihres Fleisches, was die Frau seit 12 Jahren hatte, so soll sie 7 Tage lang in ihrer Unreinheit verbleiben und jeder, der sie anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. Was hier passiert, sind 2 Dinge. Erstens, die Frau ist seit 12 Jahren unrein. Diese Frau wird uns gerade vorgestellt als eine gläubige jüdische Frau, die nicht nur glaubt, sondern ernsthaft ihren Glauben auslebt. Oder ernsthaft zumindest ihren Glauben ausleben will. Sie kann aber gar nicht. Warum? Sie ist ja unrein. Und wenn ich unrein bin, oder war damals, konnte ich nicht in den Tempel gehen. Wenn ich nicht in den Tempel gehen kann, kann ich nicht an Gottesdiensten teilnehmen. Wenn ich nicht in den Tempel gehen kann, kann ich keine Opfer bringen für meine Sünden. Die Frau kannte die Tore, kannte das Wort Gottes, glaubte daran, konnte aber nicht in den Tempel gehen. Sie war ausgeschlossen von der gesellschaftlichen, religiösen Schicht ihrer Zeit. Und schlimmer noch, sie war bei vielen Ärzten gewesen, haben wir gelesen. Und sie hat ihr ganzes Geld aufgebraucht. Und keiner konnte ihr helfen. Wahrscheinlich war die Frau, als sie zu Jesus kommt, auch noch bettelarm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Frau, steht jetzt nicht im Bibeltext, aber könnte man ja denken, dass sie wahrscheinlich auch nicht verheiratet war. Erstens, sie ist eine gläubige jüdische Frau. Also muss sie auch einen, oder wird sie wahrscheinlich einen gläubigen Mann heiraten, wie man das halt so macht. Aber welcher gläubige jüdische Mann will eine Frau heiraten, die unrein ist? Kann sie ja gar nicht anfassen. Könnte diesen Schmerz und die Verzweiflung von dieser Frau ein bisschen aufnehmen? Ausgeschlossen von der Gesellschaft, ausgeschlossen von diesem Gott, auch an den sie glaubt, ständig in der Angst vielleicht auch zu leben, hey, was passiert, wenn ich heute sterbe? Ich weiß doch meine Schuld, ich weiß doch meine Sünde, aber ich kann ja gar nicht in den Tempel gehen und Opfer bringen. Was passiert, wenn ich heute sterbe? Was passiert dann? Diese Angst vielleicht auch, was denken die Leute von mir? Ich würde ja gerne in den Tempel gehen, aber sie sehen mich ja nie gehen, aber ich will ja auch nicht jedem sagen, dass ich an Blutfluss leide, also... Und da kommt sie zu Jesus. Ich glaube, die Frau hatte auch so arg Angst und zitternd, einmal weil sie Jesus geheilt hat und sie dann merkt, es ist wirklich der Messias. Ich glaube aber auch, dass sie Angst hatte von der Volksmenge. Sie durfte da gar nicht sein. Sie ist ja unrein. Jetzt sind da aber die Obersten von der Synagoge sind dort. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die muss ganz genau nehmen. Und die Frau ist in dieser Menge und berührt natürlich auch die anderen. Oder? Jetzt hält Jesus den ganzen Tross an. Sie hat sich schon leise weggestellt, konnte auch gar nicht sich freuen, oder? Vielleicht hat sie auch Angst, wenn die mitkriegen, dass ich jetzt in der Volksmenge bin, die werden mich sicherlich steinigen. Aber sie berührt Jesus. Und laut 3. Mose 15, was wir gerade gelesen haben, macht sie Jesus unrein. Weil sie ja mit Schuld behaftet ist, macht sie Jesus eigentlich unrein. Das Interessante ist ja aber, dass Jesus gar nicht unrein gemacht werden kann. Da kommt diese Frau mit ihrem Blutfluss, mit dieser Unreinheit, berührt Jesus. Aber Jesus, den kann man nicht unrein machen, weil Jesus der Messias ist. Dieser Bibeltext ist ja eingebettet noch in der Geschichte von Jairus. Eigentlich ist das ja ein Einschub. Jesus ist ja nicht, er ist ja unterwegs. Und Jesus geht in das Haus von Jairus und unterwegs sagen die Boten, dass das Töchterlein gestorben ist. Und Jesus geht in das Haus von Jairus und kniet sich an das Bett von diesem kleinen Töchterlein, das keinen Namen hat, die Tochter von Jairus, und berührt die Hand von diesem kleinen Töchterlein. Das durfte man nicht machen, das war unrein, einen toten Menschen berühren. Aber wenn wir Jesus berühren, dann passiert etwas. Er wird nicht unrein, sondern wir werden rein. Gerade noch so, hier klappt noch. Ich finde, dass in der Geschichte hier so viel Evangelium drin steckt. Die Frau ist ja aufgrund von ihrer Unreinheit ausgeschlossen von der Gesellschaft. Kann nicht teilnehmen. Sie würde gerne, kann aber nicht. Wir sind aufgrund von unserer Krankheit, von der Sünde, in der wir hineingeboren werden, ohne dass wir dafür was können, und dann können wir auch noch viel dazu, sind wir ausgeschlossen von der Gesellschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sind wir ausgeschlossen. Die Frau, die war so voller Scham und hat sich kaum vor die Türe getraut. Und ich glaube, so sind wir auch manchmal voller Scham unseren Ehepartnern gegenüber, unseren Kindern gegenüber, manchmal auch Gott gegenüber. Und da kommt aber Jesus. Und Jesus nimmt diese Scham weg und diese Schuld weg und macht diese Frau nicht nur äußerlich rein, sondern gibt ihr noch den Shalom mit auf den Weg. Weil der, der ohne Sünde ist, der hat die Krankheit auf sich genommen, hat die Schuld auf sich genommen. Und das Gleiche gilt auch für uns. Ich habe noch drei Sachen, die ich interessant finde, wo wir noch auf unseren Alltag vielleicht anwenden könnten. Was ich interessant finde in dem Bibeltext beim Durchlesen, hier werden zwei unterschiedliche Gesellschaftsschichten beschrieben. Da ist der Oberste der Synagoge, der Jairus. Oder? Der Oberste der Synagoge, der ist ganz oben in der Gesellschaftsschicht. Und das ist diese blutflüssige Frau, die hat nicht mal einen Namen. Die ist ganz unten in der Gesellschaftsschicht. Die hat kein Geld. Ich sag mal, die hat keinen Mann. Die ist unrein. Die kann nicht in den Tempel gehen. Die ist ganz unten angekommen. Und Jesus behandelt beide gleich. Den Obersten und den Untersten. Ich finde, daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Egal, wo du bist in der Gesellschaft. Vielleicht ganz oben. Hast du im Job zu was gebracht? Hast du in deinem Leben zu was gebracht? Denkst vielleicht manchmal, kommt das so ein Gedanke im Kopf. Ja gut, ich bin halt Doktor und ich habe bei der ETH studiert und ich habe eine eigene Bude und ich habe einen guten Bonus und ich habe ein gutes Haus und ich kann in die Ferien gehen und irgendwie bin ich schon. Jesus ist es egal. Oder vielleicht bist du auf der anderen Seite, denkst, ja gut, ich habe eine Scheidung hinter mir und vielleicht ja, mein ganzes Leben lang irgendwie doch nur Hilfsarbeiter gewesen und irgendwie habe ich es doch nicht zu etwas gebracht. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wie Jesus über dich denkt und Jesus ist das egal. Und deswegen bitte fühl dich nicht besser als die anderen und bitte fühl dich nicht schlechter als die anderen. Mir gefällt das Bild vom Jairus, der kommt, obwohl er der Oberste ist von der Synagoge und kniet vor Jesus hin. In dem Zusammenhang ist es, finde ich, deswegen auch so wichtig, was Jesus zu der Frau sagt. Er sagt zu der Frau, meine Tochter. Schon interessant. Meine Tochter, sagt er. Er heilt sie, er reinigt sie, er gibt ihr Leben wieder zurück und dann sagt er zu ihr, meine Tochter. Und wenn die Frau auch ein Bild ist von dir und von mir, dann ist dieser kleine Satz, meine Tochter, so stark. Nicht nur, dass Jesus sie heilt, endlich, Jesus gibt dir auch Identität. Wer ist sie? Vielleicht hat sie sich schon tausendmal gefragt, wer bin ich eigentlich? Warum habe ich das verdient? 12 Jahre Blutfluss, hallo? Wer bin ich eigentlich? Ich habe keinen Mann, bin arm. Wer bin ich eigentlich? Aber ich glaube an den Messias. Und ich habe gehört, der Jesus, und ich glaube, der Jesus ist der Messias, und dann gehe ich da hin und berühre. Und dann sagt der Messias zu mir, meine Tochter. Ich bin seine Tochter. Mir fällt gerade ein, im Johannes 1, Vers 12, da heißt es, alle, die an ihn glauben, gab er das Recht, seine Kinder zu sein. Warum sagt er zu ihr, meine Tochter? Weil sie glaubt, dass er der Messias ist. Er gibt dir Identität. Ich weiß auch nicht, aber ich meine, lass uns mal kurz mal gedanklich uns reinversetzen. Also, die Frau steht zitternd vor Jesus. Und Jesus spricht sie an, dass sie wieder heil ist und meine Tochter und geh im Shalom. Und jetzt stellt euch mal kurz vor, die Freude von dieser Frau. Die Freude von dieser Frau. Kann ich das vorstellen? Ich weiß nicht genau, aber die ist wahrscheinlich auf Wolke 319 nach Hause geflogen. Die ist ausgerastet. Hände hoch, Wochenende, die ganze Zeit. Also könnt ihr euch das vorstellen? Die Freude von der Frau. Ich bin wieder heil. Ich kann wieder in die Gesellschaft. Ich kann wieder in den Tempel. Ich kann wieder in den Supermarkt. Ich kann wieder Leute anfassen. Ich bin sogar die Tochter vom Messias. Könnt ihr euch die Freude vorstellen? Und jetzt nehmt die Freude und packt die in so eine Kugel ein und dann tust du dir in dein eigenes Herz drücken. Weil Jesus sagt zu dir, auch meine Tochter oder mein Sohn, wenn du an ihn glaubst, dass er der Messias ist. Er macht dich heil innerlich. Er vergibt dir deine Sünden. Er ist interessiert am Shalom in deinem Leben, an dem ganzheitlichen Ganzsein. In allen Ebenen, in allen Beziehungen. Und das müsste doch in uns eine Freude ausjubeln. Ein Grundgrummeln der Freude, das über allem liegt. Und das Dritte, was ich interessant finde, ist, lass dich in deinem Alltag unterbrechen. Guck mal, Jesus war ja unterwegs. Er hatte ja diesen Auftrag. Jairus kommt und Jesus sagt, okay, mache ich komme mit. Und dann kommt diese Frau. Jesus lässt sich unterbrechen in seinem Auftrag. Da kommt was dazwischen. Die Frau mit Blutfluss. Ungefragt kommt sie dazwischen. Ungefragt, eigentlich unverschämt. Aber manchmal ist es ja so, dass ungefragt jemand an unserer Haustüre klingelt. Dass ungefragt sich vielleicht ein gutes Gespräch entwickelt auf der Straße, obwohl du gerade eigentlich ins Auto steigen willst, weil du eine Sitzung hast. Ungefragt klingelt das Telefon. Und ganz oft kommen ungefragt Gedanken da oben rein in die Birne. Ja, ich müsste jetzt auf den Zug ganz schnell, damit ich zu Hause bin. Und da kommt der Gedanke, ich könnte aber eigentlich noch für meine Frau einen Blumenstrauß kaufen. Und die hat es verdient. Ah nee, ich muss auf den Zug. Okay. Ganz ungefragt kommen manchmal Gedanken. Oder andere Gedanken, ich müsste eigentlich noch meine Mama anrufen. Oder ich müsste, so ungekennte, die ungefragten Gedanken, die manchmal kommen, wo du denkst, ich habe jetzt keine Zeit für so Zeug. Ich muss jetzt, ne? Stick to the plan. Wir haben eine Agenda und so, ne? Und ich glaube, wir können das lernen in diesem Bibeltext, dass wir mal ungefragt uns unterbrechen lassen. Und einfach mal dem Gedanken nachgehen, einfach mal dem Gespräch nachgehen, dem Telefon nachgehen, den verrückten Gedanken nachgehen, dass wir uns aufhalten lassen in unserem Alltag. Ist ja schon verrückt. Ich meine, für die Frau tipptopp, oder? Sie ist ja geheilt. Aber der Jairus? Meine Tochter liegt im Sterben, Jesus. Deswegen bin ich gekommen. Kannst ein bisschen Adianti. Mama, yalla, yalla, yalla. Ne? Keine Zeit jetzt für die Frau da. Und als das Gespräch vorbei war, da kommen sogar die Boten und sagen, deine Tochter ist gestorben, er braucht nicht mehr kommen. Aber Jesus kommt nie zu spät. Jesus kommt nie zu spät. Dann tut er sie halt von den Toten auferwecken und nicht heilen, oder? So what? Was ist das Problem? Aber dass wir uns unterbrechen lassen in unserem Alltag. Jesus kommt nie zu spät. Und wenn wir uns von Jesus unterbrechen lassen, selbst wenn wir denken, wir verpassen den Zug oder selbst wenn wir denken, wir verpassen irgendwas, kein Problem. Wie wäre es denn, ich komme zum Schluss, wenn wir uns diese Woche selbst wiederfinden in ungünstigen Augenblicken. In Augenblicken und in Begegnungen, die vielleicht sogar ein bisschen peinlich sein könnten für uns. Wie wäre es, wenn wir, wenn die Türe aufgeht und unsere Tochter rennt gerade rein und du bist aber auf den Knien vor dem Bett am Beten, machst du eigentlich sonst normalerweise nie und ein bisschen komische Situation jetzt so, aber wäre doch mal eine tolle Sache, wenn wir uns vielleicht vor Freude, diese Freude haben, wir sind immer im Auto fahren und wir haben diese Freude in unserem Herzen drin, dass wir verstanden haben, dass Jesus zu uns sagt, meine Tochter oder mein Sohn, Shalom. Und wir freuen uns und wir hören Musik im Auto und die Tränen laufen uns übers Gesicht und dann hält man da vorne an der Ampel und rechts kommt dann noch ein anderes Auto daneben und die Person guckt rüber und du, die Frau guckt so, was los und du sagst, ja, alles in Ordnung. Irgendwie so, dass wir diese Begegnungen vielleicht haben mit anderen Menschen aufgrund von dem, wie wir uns verhalten in unserem Alltag. Oder eben vielleicht doch einen Blumenstrauß kaufen und noch ein Gedicht schreiben für unsere wunderbaren Frauen und das Vorlesen am Küchentisch, am Abendtisch, vor allen Kindern. Ne, Uli, vielleicht. Der Uli schreibt ein Lied, oder? Vielleicht eine peinliche Situation, aber irgendwie so Situationen haben in unserem Alltag, wo wir sagen, hey, das ist jetzt einfach eine wunderbare Begegnung. Weil wir uns haben verändern lassen von dem wunderbaren Jesus, können wir uns auch verändern, wie wir unseren Alltag leben. Genau. Die wundersame Begegnung. Das ist das, was ich euch heute Morgen sagen wollte. Lass uns noch beten. Jesus, wir danken dir so von ganzem Herzen, dass du wirklich der Messias bist. Und dass in dir alles ist, was wir brauchen, Jesus. Der Shalom und die Heilung und das Ganzwerden. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass wir das in unserem Alltag Stückle für Stückle und immer mehr machen können. Dir nahe sein, in deiner Gegenwart sein. Und ich möchte auch bitten, Jesus, dass diese Freude, wo wir eigentlich in uns mittragen müssten, die leuchtet wie so ein großer Ball und unseren ganzen Körper durchstrahlt und bis auf unsere Gesichtsmuskeln sich ausdrückt. Jesus, dass diese Freude mehr durchbrechen kann. Dass wir uns keine Angst machen lassen vor der Gesellschaft oder vor den ganzen verschiedenen Stimmen, die um uns herum sind, sondern dass wir von innen heraus, von der Identität heraus, die du uns gibst, Jesus, dass wir von dem leben können und dass diese Freude, dieses Grundkrummeln der Freude unsere Basis sein kann in unserem Alltag. Amen.